Maaßen, Merkel und der KGB. Ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Gruppen und Organisationen tagte am Wochenende in Erfurt. Unter diesem Titel, in etwa hätte der Mainstream darüber berichtet, wäre es kein bürgerliches gewesen. Der Medienunternehmer Klaus Kelle hatte zur 5. Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz gerufen und mehr als 300 Teilnehmer waren in den barocken Kaisersaal in die thüringische Landeshauptstadt gekommen, als Medienpartner zum Beispiel neben dem libertären Monatsmagazin Eigentümlich Frei, die konservative Wochenzeitung Junge Freiheit, das liberale Portal Epoch Times und die christlich-katholische Wochenzeitung Die Tagespost, womit das anwesende Meinungsspektrum auch gleich durch ein paar Adjektive umschrieben wäre. Zum Auftakt sprachen Hermann Binkert, der Gründer und Chef des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts INSA, über das gespaltene Deutschland und die Tücken der Demoskopie, sowie anschließend der evangelische Wittenberger Pfarrer Alexander Gard über Wege zur Neuevangelisierung unserer Heimat. Blinkert und Gard verstanden es gleichermaßen, ihre sicht- und hörbare Begeisterung für ihre Themen und Anliegen ins Publikum zu tragen. Unterbrochen wurden die Vorträge immer wieder von kurzweiligen Interviews des gelernten Radiomoderators Kelle. Hier erhielten dann auch die auffällig postierten Lounge-Sessel auf der Bühne ihre angemessene Funktion. Talkshow-Sprengsel, die Laune machten, etwa mit Maike Schulz-Pröhrs als Organisatorin der Bauernproteste oder mit den beiden jungen christlichen Rap-Musikern Maximilian und Alexander als O-Bros, die auch kurz ihr Können präsentierten. Da bebte erstmals der Kaisersaal zu Erfurt. Die gute Stimmung wurde dann ein wenig verdorben durch den Historiker Andreas Rödder, der neben Angela Merkel, Hermann Gröhe und Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorstand der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung fungiert, weshalb er sich gleich erstmals umständlich vom anwesenden Publikum distanzierte, das er fortan zu provozieren gedachte. Tatsächlich langweilte er die Anwesenden mit etatistischen Plattitüden wie dem Vorschlag, nach Gender-Mainstreaming nun auch Family-Mainstreaming zu einer familienpolitischen Querschnittsaufgabe für alle Politikbereiche zu machen. Nun die einzige konservative, christliche, liberale und libertäre Antwort auf die Politisierung alles Privaten ist gerade umgekehrt, die Entpolitisierung der autonomen Familie. Und also nicht die Multiplikation, sondern die Abschaffung jeder Form von Familienpolitik. Vereinzelt aber erhielt auch Rödder für seine totalitären Fantasien noch Applaus, selbst im Erfurter Publikum, was dokumentiert, wie weit der linke Extremismus bereits in die hiesigen Reihen vorgedrungen ist. Wie das nur geschehen konnte, dazu später mehr, denn genau darauf sollte am Sonntagmorgen der Kongress zurückkommen. Nach der Mittagspause wurde am Samstag erst einmal der ehemalige US-Diplomat und heutige Think-Tank-Leiter Todd Huizinga per Skype zugeschaltet. Der war und machte angesichts der Entwicklung seines Landes betroffen. Vor 12 Monaten noch hätte er es nicht für möglich gehalten, wie tief gespalten und wie sehr in den Klauen der neomarxistischen Political Correctness gefangen sein Land heute ist. Huizinga berichtete etwa über einen Vizepräsidenten des Flugzeugherstellers Boeing, der seinen Job verlor, weil er 1987, also vor 33 Jahren, in einem Meinungsbeitrag einer Zeitschrift gegen Frauen in der Armee Position bezogen hatte. Schlimmer noch, vor seiner unehrenhaften Entlassung musste er sich in maoistischer Selbstanklage üben und sich also eines schwersten Vergehens schuldig bekennen. Wie konnte es so weit kommen? Huizinga, und nicht nur er, war den Tränen nahe. Anschließend wurde er gefragt, für wie wahrscheinlich er nach der Wahl im November einen Bürgerkrieg in seinem Land halte. Allein, dass diese Frage mit Recht gestellt werden könne, mache ihn tief traurig, bekannte er. Während der folgenden Aufteilung in 4 oder mehr weniger interessante Panel-Teilveranstaltungen durften sich die Kenner bereits auf Markus Krall, dem Gründer der libertären Atlas-Initiative, freuen. Sie wurden nicht enttäuscht, spürte der mitreißende Redner Krall unter dem Titel »Warum wir die Wende vollziehen müssen«, Link in der Beschreibung, doch einmal mehr nach der teuflischen Metaphysik des Sozialismus, dessen Programm sich in den 7 Todsünden der christlichen Überlieferung zusammenfassen lasse. Markus Krall sprach und ja, er dichtete. Da bebte Erfurt ein zweites Mal, bevor Klaus Kelle zum festlichen Dinner lud, umrahmt von einem Vortrag der jungen Medizinstudentin Larissa Fußer von der liberalen Hayek-Gesellschaft und einer Show des konservativen Kabarettisten Ludger Kusenberg. Spät in der Nacht ahnten dann viele noch nicht, dass die große Diskussionsrunde am frühen Sonntagmorgen unter dem eher tiefschläfrig anklingenden Titel 30 Jahre deutsche Einheit erst die Bombe der Tagung werden könnte, die in einem anderen Land zu einer anderen Zeit am nächsten Morgen die Nachrichten aller Mainstream-Organe bestimmt hätte. Fahrradkette. Es sollten vortragen und diskutieren der Chefredakteur der Jungen Freiheit Dieter Stein, die Vertreterin der CDU-Werteunion Simone Baum, die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, der Präsident des klimaskeptischen EIKE-Instituts Holger Tuss und der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Die drei Letztgenannten und insbesondere Maaßen machten aus der vermeintlich beschaulichen Rückschaurunde ein funkensprühendes Politikum allerersten Ranges. Hans-Georg Maaßen, das sollte allen nach diesem Sonntagmorgen klar sein, will es noch einmal wissen. Er schwang sich auf, zurückhaltender kann man es kaum formulieren, zum Gegenspieler von Angela Merkel und ihrer Hinterlassenschaft in Partei und Land. Maaßen blickte, das machte er gleich einleitend klar, auf die Tage der Wiedervereinigung und auf die Entwicklung bis heute aus Sicht eines Nachrichtendienstlers. Er stellte sich und den Anwesenden die spannende Frage, was hätte er als Chef der DDR-Staatssicherheit oder des sowjetischen KGBs in den entscheidenden Tagen 1989 eigentlich angeordnet? Aufgabe dieser Organisation, so Maaßen, sei immer auch und gerade Infiltration, Subversion und Zersetzung gewesen. Beides wurde seit Jahrzehnten in der alten Bundesrepublik bereits von den kommunistischen Kadern als Marsch durch die Institutionen betrieben. Schon in den 70ern wurde in Moskau die Umweltpolitik als Tarnstrategie für den Sozialismus erdacht. Auffällig viele Einflussagenten der Stasi seien dann in der Frühphase der Wiedervereinigung auch zum Beispiel als Führungsfiguren der scheinbaren DDR-Opposition aufgeflogen. Wer aber nicht? Wie war doch gleich Angela Merkel zu ihren Posten in der CDU gekommen? Aus welchem Umfeld stammte sie? Und was war da mit den Überläufern der Stasi zur Mutterorganisation KGB kurz vor der Wende, die berüchtigte Gruppe Wolf, von deren Agenten eigenartigerweise bis heute niemand aufgeflogen sei? Wie konnte es dazu kommen, dass viele einst linksextreme Positionen in Politik und Medien inzwischen alternativlos sind, ja fast generalstabsmäßig durchgedrückt wurden? Dass der kommunistische Antifaschismus anstelle des einstigen Antitotalitarismus zur Staatsdoktrin der neuen Bundesrepublik wurde? Das waren Bomben, getarnt als Fragen. Politikanalytische Bomben, die gleich in Reihe wie auf einer Miniaturmilitärparade zur Schau getragen wurden, mit einem Elefanten im Raum, der einen Hosenanzug trägt. Jeder in Erfurt spürte das. Und das Beste ist, jeder kann heute oder morgen diese Sprengsätze, wie fast die gesamte Veranstaltung, auf dem YouTube-Kanal der Epoch Times auch nachträglich noch beschauen. Denn wirklich hochgegangen sind sie bislang nicht. Auch im Medien-Mainstream hat sich bekanntlich eine Entwicklung vollzogen, die Maaßen und die beiden Mitdiskutanten als Geschichte der systematischen kommunistischen Infiltration neu interpretierten. Zu fragen wäre noch, ob die linksextremen Strippenzieher der sowjetischen Langzeitstrategie heute noch in Moskau sitzen. Was würde Tortoisinger vermuten? Das Wissen über die Vorgänge jedenfalls, das arbeiten Maaßen, Lengsfeld und Tuss gleich mit heraus. Ist zwar in Deutschland noch verborgen, aber in Russland und den USA, siehe Rosenholz-Dateien, eingeweihten Kreisen durchaus bekannt. Was, wenn so mancher in der politmedialen Führung der Bundesrepublik Deutschland durch dieses Wissen erpressbar wäre? Ließen sich so vielleicht einige Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten noch etwas besser erklären? Und zwischen welchen Kräften genau wird in der Heimat von Tortoisinger eigentlich dieser unerbittliche Kulturkampf geführt? Sicher, monokausal ist fast nichts auf dieser Welt zu erklären, und es kam und kommt immer vieles zusammen. Aber wenn die steilen Thesen von Erfurt irgendwann in einer noch breiteren Öffentlichkeit gezündet werden, könnten sie womöglich nicht nur dieses Land erschüttern. Hans-Georg Maaßen ist offenbar mit all seinen tieferen Einblicken als langjähriger Geheimdienstchef fest entschlossen. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von André F. Lichtschlag, nachzulesen auf Eigentümlich frei.